Das Kölner Corona-Update.
Hallo und guten Tag Köln zu dieser Spezialfolge am Samstag. Mein Name ist Stefan Bartsch und jetzt am Wochenende nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit für einen Interviewpartner in voller Länge. Bereits gestern habe ich das Gespräch mit einem Kölner Mediziner aufgezeichnet, der sich vor allem für obdachlose Menschen stark macht. Außerdem erzählt er uns, wie es momentan im Klinikalltag aussieht. Und ich darf jetzt Professor Dr. Marc Oette begrüßen, Chefarzt der internistischen Abteilung im Krankenhaus der Augustinerinnen, besser bekannt als das Severinsklösterchen und vor allem der erste Vorsitzende des Vereins Gesundheit für Wohnungslose. Ich grüße Sie, Herr Dr. Oette.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Dr. Oette, Sie engagieren sich seit 1995 in dem Verein Gesundheit für Wohnungslose für obdachlose Menschen. Wie sieht aktuell, jetzt gerade in diesen schweren Zeiten von Corona, wie sieht da die Situation um die Obdachlosen in Köln aus?
Die Situation ändert sich dramatisch. Natürlich ändert sich für jeden Menschen im Augenblick das ganze Leben dramatisch, aber für die Obdachlosen auch. Und Menschen ohne Wohnung sind ohnehin schon in einer äußerst benachteiligten Situation, nicht nur durch die Wohnungslosigkeit, sondern auch durch Krankheit, durch Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme, durch Schwierigkeiten der Lebensgestaltung, allein schon das regelmäßige Duschen oder frische Anziehsachen zu besorgen oder. Und all das ist natürlich in so einer Situation, wo das soziale Leben total heruntergefahren ist, auch für diese Menschen schwierig, denn die wenigen Kontakte, die sie haben, die wenigen Verbindungen auch zum Hilfesystem, drohen hier natürlich schlechter zu werden oder sogar gekappt zu werden.
Wir haben heute Morgen schon mal gesprochen, da habe ich die Frage gestellt, werden eigentlich obdachlose Menschen getestet aktuell auf Corona? Weil sie sind ja einfach, bewegen sich den ganzen Tag im Freien und mit wem sie überhaupt Kontakt haben, das weiß ja niemand so richtig.
Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage, weil durch die obdachlosen Menschen, wenn sie Kontakt zu Menschen haben, können sie sich auch nicht beliebig frei halten. Gerade wenn Sie jetzt zum Beispiel daran denken, wenn jetzt mal eine Ausgabestelle Essen am Bahnhof verteilt, da kommt es ganz schnell dazu, dass Gruppen zusammenstehen und dann kann es natürlich auch zu einer Übertragung von einer Coronavirus-Infektion kommen. Insofern können sich diese Menschen auch schlechter schützen. Mir ist aber derzeit nicht bekannt, dass es systematisch untersucht wird. Wir sind ja ohnehin schon insgesamt in der Situation, wo systematische Analysen ja nur in Studienzusammenhängen stattfinden, weil ja auch die Testressourcen begrenzt sind und dadurch natürlich nur die allerwichtigsten Untersuchungen durchgeführt werden. Und wir sind schnell miteinander einig, dass Untersuchungen oder jetzt sage ich mal Abstriche ganz konkret bei Patienten, die auf der Straße leben, nicht ganz oben auf der Prioritätenliste stehen.
Sie haben es vorhin auch schon gesagt, vor allen Dingen die Direktversorgung der Obdachlosen auf der Straße sozusagen steht vor massiven Problemen. Welche Aufgaben sozusagen kann Ihr Verein denn aktuell überhaupt noch übernehmen in dieser Zeit?
Ja, unser Verein macht ja seit diesen Jahrzehnten die aufsuchende medizinische Versorgung. Das ist eine ehrenamtliche medizinische Versorgung in einem Bus an mehreren Abenden die Woche. Dieser Bus wird gratis gestellt von der Stadt und hier arbeiten Krankenschwestern, Pfleger und Ärztinnen und Ärzte zusammen. Parallel gibt es in der Regel auch eine Essensausgabe, die ehrenamtlich genauso durchgeführt wird, was über die Emmaus-Stiftung, die Emmaus-Gesellschaft organisiert wird. Und dies alles ist derzeit gestundet, also kann beides nicht stattfinden, was als gut etabliertes Angebot bei vielen wohnungslosen Menschen gut bekannt ist. Und es ist natürlich dann, wenn es wegbricht, schon eine Verschlechterung. Auch in anderen Bereichen gibt es Verschlechterungen. Einige Einrichtungen mussten ja auch aufgrund der allgemeinen Beschränkung natürlich ihre Öffnungszeiten reduzieren oder sogar schließen oder auch den Betrieb umstellen oder den Betrieb anpassen. Was aber in der Regel meist dazu führt, dass Angebote schlanker werden, geringer werden oder vorübergehend hoffentlich nur eingestellt werden. Und dann ist unser Verein jetzt dadurch, dass er so lange arbeitet, schon vielen Menschen bekannt, sodass wir glücklicherweise auch über Spenden verfügen können, sodass wir uns derzeit darüber verständigt haben im Verein, wenn wir schon die medizinische Versorgung nicht gut anbieten können, dass wir wenigstens die anderen Einrichtungen, die noch arbeiten, finanziell unterstützen, damit Angebote wie Essensausgabe oder Ausgabe von Essensgutscheinen oder Duschen oder Toiletten oder irgendetwas weiter aufrechterhalten werden kann, was ja sehr schwierig ist im Moment.
Ich wollte es gerade sagen, wir hatten ja auch schon die Woche über, gab es ja die Meldung, die Tafeln standen vor großen Problemen. Also nicht nur hier bei uns in Köln, sondern eigentlich auch in ganz Deutschland haben die Tafeln darüber geklagt. Hintergrund waren da auch so zum Teil die Hamsterkäufe, die ja getätigt worden sind von ganz vielen Menschen. Und dann plötzlich waren keine Konserven da. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Ja, also das ist genau richtig. Man geht davon aus, auch hier ist das natürlich nur eine grobe Schätzung, aber dass über 30% der Tafeln bundesweit geschlossen wurden. Zum einen ist natürlich dieser Nachschub ein wichtiges Thema, was durch diese starken Käufe reduziert wurde. Aber ein anderes wichtiges Thema ist hierbei, dass die allermeisten Tafeln auch durch ehrenamtliche Menschen, Arbeiter, vor Ort gestaltet werden und die Ehrenamtler, die hier tätig sind, wenn ich das mal so sagen darf, gehören mitunter auch zur Risikogruppe, weil sie älter als 65 Jahre sind oder sogar noch älter im Rentenalter, also über 65-Jährige und dadurch auch häufig sich zurückgezogen haben und insofern aus Personalmangel viele Tafeln zumachen mussten. Das ist ein Riesenproblem, weil es derzeit ja kontrastiert wird durch, was wir häufig sehen, großes Engagement auch junger Menschen, was zu tun. Die sind ja sehr oft auch ganz kommunal ausgerichtet oder beziehen sich auf den Stadtteil. Mir ist derzeit noch nicht so stark bekannt, ob diese Leute auch die Tafeln gefunden haben, um hier die Arbeit wieder aufzunehmen. Eine Nachricht aber habe ich jetzt gerade frisch gehört. Immerhin hat sich auch der erste FC Köln engagiert und gestern wurde berichtet, dass mit Hilfe des FC die erste Tafel in Köln auch wieder eröffnet wurde.
Genau, das ist in Stammheim gewesen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr lobenswerte Aktion des ersten FC Köln. Definitiv. Was haben auch bei Ihnen im Verein sind ja Menschen organisiert, die das zum Teil ehrenamtlich machen. Mit welchen Sorgen gehen die momentan auf die Straße, die eben diese direkten Kontakte ja gar nicht vermeiden können in ihrer Arbeit?
Das ist genau richtig. Die Ehrenamtler sind die, die am nächsten zu ihren Klienten kommen. Und dadurch ist die große Einschränkung. Das ist das Stichwort auch bei den Tafeln, aber das ist auch das Gleiche bei uns im Verein. Es gab auch noch weitere Aspekte. Also die Verfügbarkeit des Busses war etwas reduziert. Allein schon der Fahrer war auch nicht organisierbar. Insofern waren ganz normale infrastrukturelle Bedingungen, die wir viele Jahre kannten, nicht mehr gegeben. Wir haben natürlich auch viele junge Menschen im Verein, die ohne weiteres bereit sind, auch in einer gewissen Nähe, mit dem Sicherheitsabstand natürlich, auch für die Menschen was zu tun. Aber auch bei uns im Verein sind ältere Mitarbeiter, die sich hier eher zurückhalten würden, um sich nicht selbst zu gefährden. Also insofern haben wir das gleiche Problem wie alle anderen. Manchmal ist in manchen Einrichtungen, da spreche ich jetzt zum Beispiel für unsere befreundete Gruppe von der Emmaus-Gesellschaft, die das gratis Essen ausgeben, da war es aufgrund dieser Distanzregel einfach nicht möglich, dass die Kochgruppen zusammenkommen und mit mehreren Leuten größere Mengen mal an einem Nachmittag Gerichte herstellen können. Das sind auch ganz konkrete Probleme. Und der ehrenamtliche Bereich ist insofern deutlich eingeschränkt. Es gibt natürlich aber nicht nur die ehrenamtlichen Hilfen in Köln. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Das Netzwerk ist ja breit aufgestellt. Es gibt auch viele städtische Träger. Es gibt öffentliche Träger. Es gibt die Kirchen und noch viele zusätzliche Aktivitäten, die weiterhin arbeiten, die weiterhin aber reduziert arbeiten. Und wenn ich das mal so sagen darf, die Hilfe im medizinischen Bereich ist etwas eingeschränkt, aber die ist nicht auf ein Null-Level runtergefahren worden, weil beispielsweise Angebote der Sprechstunden in den jeweiligen Einrichtungen finden weiter statt. Es sind mitunter sogar ein paar ganz andere Themen, die hier aufkommen, wie zum Beispiel die Kleiderkammern, die überwiegend geschlossen worden sind. Im Augenblick ist es für Wohnungslose ganz schwierig, an frische Klamotten zu kommen. Und es ist ganz schwierig, Duschen zu finden und Toiletten, öffentliche Toiletten zu finden. Was aber auch natürlich in indirektem Zusammenhang auch wieder in die medizinische Situation von diesen Leuten hineinspielt, weil das natürlich etwas Integrales ist, was mit Gesundheit verbunden ist.
Sie sprechen sehr viel über die medizinische Versorgung. Das ist jetzt natürlich, wenn man jetzt mitten in der Corona-Krise, in der wir uns ja befinden, dann denken wir automatisch an Corona. Was bedeutet das konkret, die medizinische Versorgung der obdachlosen Menschen im normalen Alltag, also mal unabhängig von Corona?
Unabhängig von Corona sind das Menschen, die eine außerordentliche Krankheitslast haben. Es gibt sogar hierzu einige Studien, die das Thema untersucht haben, und man weiß, dass im Hinblick auf viele verschiedene Bereiche Menschen auf der Straße oder wohnungslose Menschen, das ist jetzt der Überbegriff, also es sind nicht nur Leute auf der Straße, sondern Menschen ohne Mietvertrag, eine viel höhere Krankheitslast haben, dadurch, dass sie häufiger psychische Erkrankungen haben. Sie haben häufiger Suchterkrankungen, aber sie haben häufiger auch ganz normale, in Anführungsstrichen normale Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hauterkrankungen und anderes, die nicht nur von vornherein mitgebracht werden, sondern eben besonders durch das Leben auf der Straße mit einer reduzierten medizinischen Versorgung auch in ihrer Schwere sich stärker ausprägen und auch häufiger dann Komplikationen nach sich ziehen, was dazu führt, dass man im Allgemeinen schätzt, dass die mittlere Lebenserwartung von Menschen auf der Straße unter 50 Jahren liegt.
Sie haben gerade schon von psychischen Erkrankungen gesprochen. Wir wissen mittlerweile aus anderen Ländern, in denen das Coronavirus auch schon dazu geführt hat, dass Menschen ja isoliert werden mussten, keine sozialen Kontakte mehr pflegen konnten. Das ist zum Beispiel häusliche Gewalt hat zugenommen als ein Beispiel, aber auch psychische Erkrankungen haben zugenommen. Das ist ja auch ein Umstand, der hier auch durchaus für obdachlose Menschen gilt, weil oder Wohnungslose, wie Sie sagen, gilt, weil einfach ja auch weniger auf der Straße los ist. Das heißt, die Interaktion findet ja auch für obdachlose Menschen gerade kaum statt, also ist stark eingeschränkt.
Also das kann man nur unterstützen, wie dass diese Effekte von diesen neuen Umstellungen, die werden wir erst in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Aber selbstverständlich ist eine Gruppe von Menschen, die ohnehin schon in diesem Bereich belastet ist, durch diese große, große Herausforderung in immer stärkerem Maße, ja, ich sage nochmal, belastet. Und wir rechnen alle damit, dass sich auch solche Probleme dann stärker ausprägen.
Ich will noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir hatten heute, vielleicht haben Sie es auch schon mitbekommen, es gab mehrere private Initiativen in ganz Köln, die diese sogenannten Gabenzäune vorangebracht haben. Das ging los
Oh ja,
auf
genau.
Instagram und dann gab es die ersten Fotos und Menschen haben verschiedene Dinge, unter anderem Lebensmittel, unter anderem aber auch Kleidung. Sie sagten gerade Kleidung und Kleidung fehlt es gerade. Für obdachlose Menschen haben die an Zäune angebracht. Das ist heute ein bisschen diskutiert worden. Es gab auch Kritik zum Teil, weil man in etwa gesagt hat, naja, es wäre eigentlich besser, wenn Dinge direkt an die Tafeln gehen würden. Wie haben Sie das beobachtet?
Also ich habe jetzt hier in diesem Zusammenhang wenig eigene Erfahrung, weil mein Tagesablauf wird im Augenblick auch nur von Corona aufgenommen und dadurch bin ich wenig unterwegs. Aber ich habe mich viel mit den Menschen unterhalten, die Obdachlosenhilfe leisten. Und die, also ich gebe jetzt sozusagen indirekte Informationen weiter, die melden mir doch zurück, dass es nicht ganz so positiv aufgenommen wird. Sowohl von den Obdachlosen selber, wie auch von denen, die im Hilfesystem arbeiten, die betrachten das ein bisschen mit einer Skepsis. Natürlich ist das ein positives Zeichen. Also es soll jetzt nicht schlecht geredet werden, keiner Weise. Aber ich glaube, es hat so was Symbolisches. Es hat so was Symbolisches und es hat auch etwas, was dem Gebenden mindestens selber einen großen Wert darstellt, weil er natürlich in einer Situation der Krise und auch der Unsicherheit mit sowas auch mit so einem Symbol und in so einer Geste Ordnung schafft und auch Hoffnung gibt und auch sich selbst Hoffnung gibt. Die Menschen, die das annehmen, die gehen ja dann an so einem Zaun und binden sich etwas los, ein Beutel oder ein Kleidungsstück oder etwas, wenn die anderen schon weg sind. Das hat etwas ganz, ganz Unpersönliches. Im Prinzip geht man dahin, wenn der Geber sozusagen schon so von der Bildfläche verschwunden ist. Es ist etwas, was sehr abstrakt ist. Und ich habe es selber auch noch nicht beobachtet. Ich kann diese Sichtweise aber in gewisser Weise nachvollziehen, weil es hat etwas sehr Distanziertes.
Mhm.
Und ob es wirklich angenommen wird von den Menschen auf der Straße, das werden wir sehen.
Sie haben es gerade schon so gesagt, das ist ja so ein komplexes Thema, vor allen Dingen auch, weil Sie es gerade sagen, diese Distanz sozusagen, die wir ja sowieso ohnehin, zu der wir angehalten sind, sie zu wahren, die würde ich ja sozusagen in dem Moment, wo ich sage, okay, ich begebe mich möglicherweise direkt auf einen obdachlosen Menschen zu, um dem was zu geben, gebe ich das ja auf. So, da ist ja ein Risiko sozusagen verbunden.
Mhm.
Und deshalb gehe ich möglicherweise zu einem Zaun, in Anführungszeichen anonym, hänge da was ran, in der Hoffnung, dass das eben trotzdem ankommt. Kommt, ne?
Das ist richtig. Also ich will das auf keinen Fall jetzt schlecht reden. Das ist richtig.
Welche Perspektive haben Sie aktuell aus Sicht des Vereins?
Die Perspektive ist, dass die jetzt noch vorhandene medizinische Versorgung möglichst aufrechterhalten wird, dass wir nicht noch weiter uns verschlechtern in den Angeboten, die wir haben. Die sind nicht so schlecht, aber die sind natürlich in keiner Weise vergleichbar mit dem Niveau der medizinischen Versorgung, ich darf mal so sagen, eines Normalbürgers. Es darf sich nicht noch weiter verschlechtern. Und ohnehin ist es ja nun so, dass ein Notfallsystem bei uns in Deutschland sehr, sehr gut ausgestattet ist, was dazu führt, dass, wenn es ganz schlimm wird, auch solche Einrichtungen wie die Krankenhäuser oder anderes zur Verfügung stehen und auffangen. Mhm. Das tun wir weiter und das ist auch wichtig so. Nur wenn jetzt die vielen kleinen Versorgungselemente wegbrechen, dann passiert es einfach häufiger, dass Notfälle oder dass Krankheiten sich so stark ausprägen, dass erst der Rettungswagen am Ende helfen muss. Das wollten wir eigentlich immer vermeiden. Deswegen sind wir auch so sehr daran interessiert, dass das, was jetzt schon besteht, möglichst aufrechterhalten bleibt.
Jetzt sind Sie auch Chefarzt der internistischen Abteilung im Krankenhaus der Augustinerin. Wie sieht Ihr aktueller Tag aus? Können Sie das mal beschreiben für uns als Arzt?
Also ich glaube, mein Tag sieht so aus wie für die meisten Chefärzte in inneren Kliniken. Wir haben natürlich unsere Patienten, die wir zu versorgen haben, unsere ganz normalen Patienten, das muss ich schon in Anführungsstriche setzen, die sind an der Zahl ein bisschen weniger, aber ist etwas, was unsere tägliche Arbeit beinhaltet.
Mhm.
Aber der überwiegende Teil des Tages wird natürlich dadurch beansprucht, dass wir Vorbereitungen treffen müssen für die kommende große Belastung von Corona-Patienten. Und da müssen wir eine unglaublich große Zahl von Problemen vorher schon antizipieren, also auch besprechen und interdisziplinär uns austauschen und hier Vorsorge treffen, ob das jetzt Material ist, ob das Personal ist, ob das Räume sind, ob es Abläufe sind, ob das Strukturen sind und. Das ist also relativ viel, was da dahinter steckt. Und die ersten Patienten sind ja auch schon zu uns gekommen. In der Versorgung dieser Patienten lernen wir dann auch nochmal unsere Strukturen, die wir schaffen, weiter zu optimieren, zu verfeinern und natürlich an den Bedarf der Leute anzupassen, damit hier das alles ordnungsgemäß über die Bühne gebracht wird und dass wir hoffentlich nie die Situation kommen, dass wir das so hören wie aus Italien.
Die Krankenhäuser hierzulande bereiten sich ja genau darauf eigentlich noch vor. Zumindest ist das immer so auch die Aussage des Robert-Koch-Instituts. Wir sind immer noch so ein bisschen in Vorbereitung. Wie spüren Sie das im Alltag?
Ja, mein ganzer Alltag wird davon eingenommen. Wir sitzen ununterbrochen in Runden, in Telefonkonferenzen, in Besprechungen. Wir gehen in die einzelnen Bereiche und strukturieren jeden Bereich so um, dass es passt. Denn wir wissen ja, dass wenn die Patienten in größerer Zahl kommen, dann müssen wir auch unsere Kräfte bündeln, müssen bestimmte Bereiche viel stärker unterstützen, also gerade die Covid-Patienten zu versorgen haben, während andere Bereiche dann weniger belastet sind. Und diese Umorganisation führt dazu, dass man im Prinzip zum Krankenhaus im Prinzip nur einmal von oben bis unten auf den Kopf stellen muss und für eine ganz neue und auch für uns alle ja unbekannte Situation nochmal neu optimieren muss.
Mhm.
Und da sind alle gefragt, alle Beteiligten machen da mit. Und ich weiß das aus unserem Krankenhaus, aber wie auch aus vielen anderen Krankenhäusern von Kollegen, mit denen ich spreche, dass da eine große Bereitschaft ist, eine gute Motivation und dass die allgemeine Stimmung so von den Leuten, die hier mitwirken, doch so ist, dass man sagen darf, dass man positiv daran geht und noch die Überzeugung da ist, dass wir das auch gestemmt kriegen, diese Krise.
Trotzdem, Sie haben es ja gerade auch schon gesagt, natürlich so Bilder aus Italien, ja. die wir alle sehen, die gehen natürlich an einem nicht vorbei, vor allen Dingen dann nicht, wenn man im Krankenhaus arbeitet. Wie ist die Stimmung in der Belegschaft bei Ihnen?
Die Menschen machen mit und sind sehr interessiert. Auch in die unterschiedlichsten Berufsgruppen sind ja hier beteiligt. Es wird ja immer nur von Krankenschwestern und Ärzten gesprochen im Allgemeinen, aber es sind so viele andere, die hier so wichtig sind. Das ist die Administration, das ist das Material, das ist die Technik und so weiter. Alle sind hier gefordert, hier eigentlich mitzuwirken, um Strukturen zu schaffen. Und in so einer Situation, wenn das so krisenhaft so und so schnell kommt, merkt man erstmal, wie gut die Leute dann auch miteinander arbeiten können und wie man dann auch an einem Strang zieht. Das ist insofern auch dann etwas, was ganz abseits von dem üblichen täglichen Routinealltag eine ganz andere, wie soll ich sagen, Arbeitsatmosphäre erlebbar macht. Und das ist das Positive dabei. Jetzt kommen auch schon die ersten Patienten überall in den Krankenhäusern zur Aufnahme. Und bis dato habe ich jetzt noch nirgendwo gehört aus unserer Region, dass es die Strukturen überfordert hat. An der Grenze wissen wir, hören wir auch regelmäßig in den Berichten. In Heinsberg sieht das ja anders aus. Da sind die Strukturen, muss man doch sagen, über die Maßen gefordert. So eine Situation haben wir hier in Köln noch nicht.
Um 21 Uhr wird in Köln von ganz vielen Menschen eigentlich, die Danke sagen wollen, die gehen ans Fenster und klatschen. Für nicht nur für Sie als Arzt, sondern auch für die vielen Supermarktverkäufer und Verkäuferinnen, die da draußen momentan einen Knochenjob haben. Und für alle, die jetzt sich gerade irgendwie einsetzen für die Gesellschaft. Kommt sowas bei Ihnen eigentlich an?
Ja, muss ich ehrlich sagen, das hat mich gerührt. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, das war etwas, was mit mir gemacht hat. Das berichten auch andere Kollegen. Wir hören das und wir sagen auch im Gegenzug Danke dafür. Das spornt uns alle an. Natürlich haben wir auch schon aus den Diskussionsrunden im Fernsehen gehört, dass es da auch schon verschiedene Vertreter gibt von einzelnen Berufsgruppen, die sagen, ja, wir nehmen das sehr gerne an. Wir würden uns aber gerne wünschen, dass wir noch stärker dann Unterstützung erfahren in konkreter Weise. Ja, Stichwort wäre zum Beispiel Ausstattung mit Sicherheitskleidung und so weiter. Aber als Geste für sich ist das wirklich eine beeindruckende Sache.
Jetzt hat man natürlich auch immer die Hoffnung, oder ich habe schon mit so vielen Menschen hier auch im Podcast gesprochen, die ganz unterschiedliche Ideen haben, was man sozusagen auch an positiven Entwicklungen aus dieser Corona-Krise möglicherweise mitnehmen kann. Was mich in Ihrem Fall ganz konkret interessiert, Sie sind ja, haben wir ja gerade selber festgestellt, Sie sind sozusagen auch aus Arztsicht, sind Sie noch in der Vorbereitung. Wir hoffen natürlich sehr stark, dass dieser große Ansturm ausbleibt und es doch irgendwie durch die Maßnahmen irgendwie auch abgefangen werden kann. Wie sehen Sie das? Haben Sie eine Perspektive? Glauben Sie, dass diese Krise, wenn sie überwunden ist, auch was freisetzen kann?
Absolut, da bin ich von überzeugt. Es gibt ganz viel Positives, was dabei rauskommt. Das ist im Augenblick auch erlebbar, diese Solidarität unter den Menschen, auch unabhängig, ganz unabhängig jetzt von der medizinischen Versorgung, auch in vielen anderen Bereichen im Viertel. Das ist erlebbar, das ist spürbar und ich hoffe sehr, sehr, dass dies sich noch weiter ausprägt und die ganze Krise überlebt und fortgetragen wird. Denn wir werden, und da sind wir uns ja alle, glaube ich, einig, viele, viele Menschen werden große Nachteile durch diese Krise erleiden und werden auch in wirtschaftlicher Hinsicht, in persönlicher Hinsicht schlechter dastehen als vorher. Natürlich gibt es hier viele Elemente des Rettungsschirmes, des Auffangens, aber es wird auch ganz viele nachteilige Effekte geben. Wenn wir es schaffen, diesen Gedanken und diese generelle Tendenz der Solidarität in diese Zeit hineinzutragen, wenn das Gröbste der Krise überwunden ist und dann den Leuten diese Unterstützung zukommen lassen können, das wäre eine ganz tolle Sache. Also dann wäre es also wirklich etwas Außergewöhnliches.
Kommen wir noch einmal ganz kurz zum Schluss, nämlich auf das Kernthema zurück. Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sagt, Mensch, ich möchte gerne helfen, in welcher Form auch immer, ich möchte diesen Verein unterstützen, was kann er tun?
Ja, also er kann natürlich unseren Verein direkt unterstützen. Auch wir sind ein eingetragener und gemeinnütziger Verein und haben ein Spendenkonto. Und alles, was an Geld reinkommt, geht im Prinzip wieder raus für medizinische Versorgung oder alles, was da drum herum ist, wie zum Beispiel Hygiene, wie Essen, wie Kleidung und aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel Psychotherapie auf der Straße. Solche Sachen unterstützen wir auch. Also alles, was diesem Zweck dient. Auf der anderen Seite ist dieses Engagement, diese Bereitschaft zu Engagement, was wir jetzt schon mehrfach besprochen haben, sollte, wenn man sich da umtun möchte, vielleicht dazu führen, dass man sich zusammensetzt und eine Initiative gründet, vielleicht nicht alles nur alleine macht, dass man alleine an so einen Zaun geht und was dran bindet, lieber sich zusammensetzt und prüft, was im eigenen Viertel oder bei bestehenden Initiativen schon aufgebaut ist und das mit unterstützen. Es gibt genug und hier ist immer Mitarbeit willkommen.
Herr Dr. Oette, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns einen kleinen Einblick gewährt haben in die aktuelle Situation der obdachlosen Menschen in Köln und auch in Ihren eigenen beruflichen Alltag in dieser Corona-Krise. Vielen Dank dafür. Ich hoffe und wünsche Ihnen natürlich, dass Sie auch gesund bleiben und dass Sie in diese Krise auch im Sinne aller irgendwie überstehen und Ihnen alles Gute und viel, viel Erfolg weiterhin natürlich auch für die Arbeit des Vereins.
Jo, das wünsche ich Ihnen und uns allen natürlich auch, auch allen Hörerinnen und Hörern und vielen Dank für das schöne Gespräch.
Und alle Infos zum Verein, die findet ihr auch im Netz unter gesundheitfuerwohnungslose.de. Und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende im Rahmen der Möglichkeiten. Bleibt gesund und haltet durch. Und wir hören uns dann am Montagabend wieder. Bis dahin.
Das Kölner Corona-Update.